reifen Leben gehört es eigentlich, mehr gute Entscheide als schlechte Entscheide zu fällen, grundsätzlich. Und ich glaube, es gehört zum Leben eines Nachfolgers Jesu, dass er im Wachstumsprozess, im Reifeprozess wirklich auch lernt, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich habe mir so drei Punkte festgelegt mit einer zusätzlichen Absicherung in diesem Prozess, die man sich relativ gut merken kann. Mein Wunsch dabei bei dieser Predigt ist, euch darin zu dienen, mit diesen Punkten. Selbstverständlich gibt es noch andere, die man anwenden oder die ihr vielleicht schon angewendet habt und die man antrainieren könnte, um gute Entscheide im Leben treffen zu können. Das ist nur eine Idee meinerseits. Ich weiß einfach, dass gute Entscheidungen oder Entscheide grundsätzlich unser täglich Brot sind. Ich habe heute Morgen, als Thomas mir sagte, ich hätte ein schönes Hemd an, habe ich gesagt, oh mein Gott, bin ich froh, sagst du mir das? Weil, also ich hatte noch nie so ein Anziehproblem wie heute Morgen. Normalerweise mache ich den Schrank auf, greife rein, das hole ich raus, das ziehe ich an, da bleibe ich dabei. Aber heute Morgen ging es von Hemd mit Sakko zu T-Shirt mit Sakko zu Hemd ohne Sakko und wieder zu einem anderen Hemd mit Sakko. Und das war wirklich irrwitzig. Es war nicht die Farbe. Das Problem war, dass der eine Kragen so blöd zerquetscht wurde, wenn ich das Sakko anzog und der andere Kragen einigermaßen stabil war. Dann war das Hemd unten nicht schön gebügelt. Und dann irgendwie war die Farbe irritierend. Also das ging hin und her. Und das Schlimmste war, dass ich meine Socken nicht gefunden habe. Ich habe einen gefunden, problemlos, aber der zweite hat sich versteckt unter dem Sofa. Wie er da hingekommen ist, ist mir ein Rätsel. So, ich habe wirklich studiert, Gott sei Dank habe ich diese Schuhe gern und muss nicht auch noch jeden Tag studieren, weil es auch trocken ist, was für Schuhe ziehe ich an. Aber das sind Alltagsentscheide, die wir alle durchmachen. Und da kommt noch dazu, stehe ich wirklich jetzt auf oder erst in 5 Minuten oder gar nicht. Und zwar, also es ist unfassbar, was wir alles an Entscheiden durch einen Tag hindurch. Es hat eine Studie gegeben, die hat circa 20.000 Entscheide pro Mensch pro Tag festgestellt, die man fällt. Also eigentlich sind wir ständig am Entscheiden. Das ist unser Alltag, Entscheide. Entscheide. Und dann gibt es natürlich diese Dinge, die sind völlig belanglos, auch für Gott, weißt du, so, was frühstücke ich jetzt? Oder gehe ich zum Brezelkönig, bevor ich in den Zug steige? Oder gehe ich in den Mac? Oder gehe ich zum Steinerbeck, hole ich mir Salami oder Schinken? Das sind Dinge, die interessieren doch Gott nicht groß. Also jetzt mal so geistlich gedacht, oder? Und dann gibt es so Entscheide, die dann wirklich etwas benötigen an Überlegung. Und es gibt so zwei Kategorien, habe ich gegoogelt und habe das wahnsinnig interessant gefunden, hätte fast vergessen, die Predigt vorzubereiten. So viele spannende Seiten gibt es im Internet zum Thema Entscheidung. Und da gibt es zwei Kategorien, die werden einfach mal so kategorisiert, die Entscheide. Da gibt es die eine Kategorie, wo wir wirklich studieren, wo wir wirklich unser Brain brennen lassen, unser Hirn wirklich arbeiten lassen, wo wir dann abwägen und das Budget mit einbeziehen und so weiter und so fort, wo wir wirklich studieren, also sogenannte Kopfentscheidungen, bevor wir dann die Entscheidung fällen. Das ist eine Kategorie, Kopfentscheidungen, vernünftig überlegte, abgewogene Entscheide. Dass die dann immer richtig sind, das ist nicht garantiert. Aber das tönt mal immer gut. Und dann gibt es die anderen Entscheide, das sind die unbewussten Entscheide, wo man nicht penibel durchdacht entscheidet und man sagt eben so schön, Bauchentscheid. Keine Ahnung, ob große Bäuche bedeuten, dass man mehr mit dem Bauch entscheidet oder große Köpfe bedeuten, man entscheidet mehr mit dem Hirn. Und bewusst ist mir eigentlich egal, weil ich kann es fast nicht komplett unterscheiden voneinander, weil irgendwo treffen sich die beiden immer wieder in meinem Leben, Kopf und Bauch entscheide. Das Witzige ist, und damit höre ich auf mit dem Internetzeugs, das Witzige ist, man hat sogar gemessen, welche Entscheide schneller funktionieren. Kopf- oder Bauchentscheide. Dreimal dürft ihr raten, was schneller geht. Bauch. Bauchentscheide. Also das ist tatsächlich messbar mit Hirnströmen, was weiß ich. Aber der Bauchentscheid wird viel schneller gefällt, funktioniert schneller und ist dementsprechend auch risikoreicher. Was das Spezielle an den Entscheiden ist, sie beeinflussen zum Teil das ganze Leben. Sie beeinflussen das Umfeld. Also wer sich entscheidet, immer vor dem zu schlafen gehen, eine halbe Tafel Schokolade zu essen, der wird im Laufe der Zeit feststellen, dass diese Gewohnheit für seine Seele ein sehr guter Entscheid ist. Mega gut, da schläfst du so gut ein, deiner halben Tafel Schokolade im Bauch. Nur für den Bauchumfang und die Zähne wird es langfristig Folgen haben. So, Entscheide uns in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Und was ich festgestellt habe beim darüber nachdenken, über wie Entscheide bei mir funktionieren, habe ich gemerkt, dass ich selbst, wenn ich noch so neutral versuche zu überlegen, wenn ich den Bauch mal weglasse und nur mit der Vernunft darüber nachdenke, wie ich jetzt wohl was entscheiden soll, so unemotional wie irgendwie möglich, habe ich festgestellt, kein Entscheid ist wirklich neutral entschieden oder gefällt. Weil du hast immer eine Geschichte, du hast eine Prägung, du hast eine Kultur, du hast ein Umfeld, du hast vielleicht Druck im Entscheid, du hast Sorgen bezüglich der Dinge, die du entscheiden solltest, du hast Angst und du hast eine Identität, wer du bist, wie du denkst, wie du funktionierst. Und das fließt immer, egal wie kopflastig der Entscheid ist, das fließt immer in jeden Entscheid irgendwie mit hinein. Entscheiden ist eine hochkomplexe Sache. Und darum hat David mal gebetet, ein ganz geniales Gebet. Und irgendwie scheint es mir, es ist tatsächlich heute Morgen dran. Psalm 25, Vers 9. Herr, Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Ein Grundschrei in meinem Alltag. Führ mich her, leit mich her. Wo soll es hingehen? Was soll ich tun? Und David drückt hier so seine grundlegende Lebenseinstellung aus. Ich schaue auf Gott, ich richte mich nach ihm aus, ich frage bei ihm nach. Mit allen seinen verfügbaren Mitteln soll er mich leiten in meinen Entscheiden auf all meinen Wegen. Und ich gehe mal davon aus, dass bei uns allen diese Sehnsucht da ist, oder? Leite mich her. Bei allem, was wir uns wünschen, bei allen Träumen, die wir uns erfüllen wollen, in die Gott gar nicht so groß hineinreden möchte, wie wir es vielleicht manchmal denken, ist das immer unser Anliegen. Leite mich her. Und das ganz Geniale ist, dass Gott auch David eine Antwort gegeben hat. Ich weiß nicht, ob die Psalmnummerierung wirklich akkurat ist. Es sind 7 Psalmen später. Ich weiß nicht, ob David so lange auf eine Antwort warten musste. Wir dürfen wissen, dass Gott auf dieses Gebet, auf diese Sehnsucht, leite mich, immer folgende Antwort gibt. Psalm 32, Vers 8. Ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten. Mein Auge ruht auf dir. Es gibt für niemanden eine geniale Ausgangslage, als für uns Nachfolger Jesu, wenn Gott sagt, ich will dich leiten, ich will dich beraten und mein Auge ruht auf dir. Für manchen scheint das bedrohlich zu sein, aber Gottes Auge schaut liebevoll und gnädig und barmherzig auf uns. So, und jetzt meine 3 Punkte. Der erste Punkt, den ich wichtig finde, ist bei allen Entscheiden, und jetzt merkt ihr es dann langsam, Werner und Cornelia, was ich vorhin meinte. Aber wir haben ja gemeinsam ein gutes Gespräch gehabt. Die beiden haben sich so gut vorbereitet, haben eine Einheit im Herrn gesucht, eine Einheit miteinander. Und ich durfte dann auch noch da irgendwo ein wenig mitreden. Der erste Punkt, den man eigentlich tun sollte, bevor man große oder ja, weltbewegende Entscheide für sich trifft, ist, frag dich nach deiner Motivation. Warum möchtest du dich so oder warum würdest du dich so entscheiden? Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich hab eine Frau zu Hause. Ich weiß nicht, ob ihr Männer oder ihr Frauen auch solche Männer und Frauen zu Hause habt wie ich, die, wenn ich entscheide, gefällt habe, die eine ekelhafte Frage stellen. Warum hast du das nur gemacht? Warum hast du dich so entschieden? Ich meine, wir haben ein bewegtes Jahr in der Gemeinde hinter uns. Wir haben einige Dinge gestartet, angerissen, verarbeitet. Und ich kann mich erinnern, wie sie mir gegen das Ende letzten Jahres gesagt hat, warum willst du jetzt noch Passion Groups einführen? Ihr habt sonst schon genug zu tun, genug Aufregung, genug Dinge zu organisieren und zu managen. Jetzt willst du noch so ein Ding starten. Warum hast du dich so entschieden? Aber warum? Manchmal bin ich so froh, dass meine Frau mich vorher fragt, weil ich auch vorher mit ihr über einen Entscheid spreche und sagt, warum genau willst du das tun? Es nimmt mich wunder, welcher Mann kennt das auch von seiner Frau? Ich habe die einzige Frau, die zu mir sagt, warum? Wow, ich bin privilegiert. Okay, wir gehen eine Stufe tiefer, weniger gefährlich. Kennt ihr die Kinder, die einem ständig fragen, aber warum? Aber warum? Jetzt trauen sich die Leute zu reagieren. Ihr seid ja Lustige. Und dann bist du im Kids-Treff, oder? Und dann hast du die Geschichte vom Jonah und dem Wal. Und eine Frage kommt garantiert von irgendeinem Kind. Warum hat der Wal Jonah verschluckt? Warum? Aber warum? Warum? Und warum? Das kann so nerven. Aber es ist so gut, weil man sich etwas richtig durchdenken muss, wenn man eine Antwort gibt. Und die Motive kommen nach vorne. Jedes Warum legt mehr von dem wahren Motiv im Herzen, sich so oder so zu entscheiden, offen. Warum möchte ich das haben? Warum muss das jetzt sofort sein? Warum dieser Weg? Wenn wir unsere Motivation überprüfen möchten, dann müssen wir üben, total ehrlich mit uns selbst zu sein. Es ist immer gut, einen Stift zu haben, einen Block und aufzuschreiben, warum, 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 was treibt mich an, was habe ich für ein Gefühl, welche Gedanken sind darin, was erhoffe ich mir davon. Wer so eine Liste macht und einübt, jedes Warum eurer Kinder mal durchzudenken oder eures Ehepartners, kommen die Motive ans Tageslicht. Das ist eine sehr gute Übung, bevor ihr eine Entscheidung fällt. Der zweite Punkt ist, was ehrt Gott? Oder was ehrt Gott am meisten? Diese oder dieser Entscheid, diese Richtung oder jene Richtung? Und wie gesagt, ich rede nicht vom Hemd, dass ich fragen muss, was ehrt dich wohl am meisten? Ob es jetzt blau-weiß getupft ist oder rot-weiß getupft ist, spielt ihm keine Rolle. Sondern es geht um Entscheide, die unser Leben prägen. Warum diese Frage an uns selbst stellen? Weil ich bei Entscheidungsprozessen bewusst Gott mit einbeziehe, neben dem, dass ich mein Herz prüfe, frage ich nach Gott. Ich unterstelle meinen nächsten Schritt, meinen Entscheid, dem Reich Gottes und seiner Führung, Gottes Willen. Und das bewahrt mich und das segnet auch mein Handeln. Was Gott gefällt, wird gute Frucht in meinem Leben hervorbringen. Das wird mein Herz schützen und bewahren. Und was Gott gefällt, segnet auch mein Umfeld. Und das Zweite, wenn ich diese Frage stelle, wenn ich in Entscheiden mir diese Frage stelle, bewahrt mich das möglicherweise vor großer Sünde. Ehrt das Gott, was ich tue, was ich vorhabe? Ehrt das Gott? Und ich bin sogar davon überzeugt, wenn man Entscheidungsprozesse immer wieder mit diesen Fragen konfrontiert, kultivieren wir das. Und es läuft relativ schnell ab, auch wenn Bauchentscheide vielleicht kurz davor sind, getroffen zu werden. Kann das Einüben dieser Entscheide uns bewahren vor dummen und unreifen Entscheiden? Und wisst ihr was? Meistens fällen wir die, heißt eine grobe Verallgemeinerung, wir fällen viele Entscheide, dumme Entscheide, wenn wir unter Zeitdruck stehen. Dann reagiert eben der Bauch, weil der Kopf nicht so schnell ist. Und je älter man wird, desto langsamer wird der Kopf und desto schneller ist der Bauch. Es ist so. Wir sollten nie unter Zeitdruck stehen in lebenswichtigen Entscheidungen. Die dritte Frage ist, was dient und was segnet mein Umfeld? Warum diese Frage stellen? Weil das Kultur vom Himmel ist. Alles, was im Himmel entschieden wurde, sollte gute Folgen für uns Menschen haben. Gottes Ausrichtung ist immer, was segnet uns? Er ist gesegnet. Er ist vollkommen. Er hat nie von irgendetwas zu wenig. Er denkt immer für uns, für seine Schöpfung und segnet sie durch seine Entscheide. Das ist himmlisches Denken, zu fragen, was dient meinem Umfeld? Und wir haben doch dieses Gebot im Hinterkopf, oder was ist das erste und wichtigste Gebot? Gott zu lieben. Und das nächste ist ihm gleich, meinen Nächsten wie mich selbst. Also weise und reife Entscheidungsprozesse haben eine Ich-Komponente und eine Gott-Komponente und meinen Nächsten. Was ist meine Motivation? Was ehrt Gott und was dient meinem Nächsten? Es ist ein ganz normaler Ablauf, sage ich mal, ein normaler Ablauf, wenn ich auf Gott ausgerichtet Entscheide fälle. Normalerweise haben alle unsere Entscheide großen Einfluss auf unser Umfeld. Wir meinen, wir entscheiden für uns ganz alleine. Aber das ist nur der Fall, wenn wir in einer Höhle ganz alleine am Horeb wohnen, unser Leben lang und keine Kinder und keine Verwandten haben. Sonst haben alle unsere Entscheidungen Auswirkungen. Ich muss wirklich sagen, ich war schockiert, als ich vor kurzem unterwegs war, von Grüt nach Gossau runter und über den letzten Kreisel nach rechts Richtung Mönchaltdorf fuhr. Und es war dunkel. Und wenn man dann aus Gossau rauskommt, hat es links ja das Fußballfeld. Und ich hatte nicht mehr in der Erinnerung, dass das eine leichte Linkskurve macht dort. Und dass dort Hecken sind und Bäume sind, die diese Linkskurve uneinsehbar machen. Und hatte vor mir einen Toyota Previa-Fahrer, der 40 fuhr durch ganz Gossau hindurch und genauso 40 weiterfuhr, als 50 aufgehoben war. Und ich musste mich und meine Frau dringend hierher bringen. Ich weiß nicht, was wir hatten, aber 8 Uhr ging es los. Und wir waren eng unterwegs zeitlich. Und ich habe mir gedacht, ja, kein Problem, sobald das 80 ist, kann ich den überholen. Und kaum war 80 aufgehoben, war ich schon links draußen. Und es war dunkel und ich sah weit, weit vorne, einen halben Kilometer oder mehr weit vorne, sah ich ein Autolicht und sagte mir, das reicht dick. Und in dem Moment schaue ich in 2 Scheinwerfer und hatte den Toyota Previa rechts neben mir. Das war ein Sekundenbruchteil einer Entscheidung im Stress getroffen. Innerhalb der Geschwindigkeit der gesetzlichen Grenzen hatte ich meine Frau und mich in Lebensgefahr gebracht. Und ich weiß bis heute nicht, wie wir da zwischendurch gekommen sind. Weil ich bin nicht der auf die Bremse steigt, ich gebe Gas, damit ich dazwischen hindurchkomme. Ja, du hast ja die beiden Varianten. Du kannst vollbremsen oder du kannst Gas geben, damit du vorbeikommst, möglichst schnell. Und ich weiß bis heute nicht, wie das gegangen ist. Entscheidend ist dieser gestresste Entscheid. Und dieser Moment des Entscheids, der nicht nur mich getroffen hätte, sondern meine ganze Familie. Wenn es, meine Frau hat mir gesagt, in Gedanken hat sie geschrien, ich kann doch jetzt doch nicht sterben. Hat noch keine Großkinder und was weiß ich, alles hier durch den Kopf gegangen. Ja, das, so ein Entscheid unter Zeitdruck, den triffst du nicht für dich alleine. Der trifft dein ganzes Umfeld, früher oder später. Unsere Kinder orientieren sich an unseren Handlungen. Sie beobachten unsere Entscheidungen. Wir beeinflussen sie mit dem, was wir täglich entscheiden oder was wir tun, wie wir es tun. Und darum ist es eine ganz kluge Sache, sich zu fragen, was dient und was segnet mein Umfeld, wenn ich so oder so entscheide. Und dann gibt es diese Absicherung, die ich da zum Schluss habe. Absicherung durch Freunde und Berater. Ich glaube, es ist gut, wirklich große Dinge, ehrlich mit Freunden und Beratern oder Ehepaar zu besprechen, die genau diese Fragen nochmal stellen dürfen. Warum machst du das? Was ehrt Gott wirklich? Und auf wen hat das alles Einfluss, dein Entscheid? Und diesen Leuten das Recht zu geben, echten Freunden, echten Beratern, das Recht zu geben, dich wirklich zu prüfen, zu bohren und zu reflektieren und dir dann auch zu sagen, was sie denken, das braucht Mut. Und das ist ein Zeichen von Reife, wenn ich das zulasse, dass jemand in mein Leben hineinspricht. Das ist kein Zeichen von Reife, wenn ich immer für mich ganz alleine alles entscheiden kann, soll mir keiner dreinreden, oder? Ich möchte dich ermutigen, Freunden das Recht zu geben, deine Motive zu überprüfen und nachzuschauen, ob Gott das ehrt und welche Konsequenzen dein Entscheid haben könnte. Das ist ein Zeichen von Stärke und Stabilität. Und bei all dem, wenn wir diese Prozesse auch durchgehen, gibt es trotzdem noch die Möglichkeit, dass wir falsch liegen. Ich habe mit meiner Frau über diese Predigt so ausgetauscht und sie hat gesagt, ja, aber wie weißt du dann, dass du richtig entschieden hast? Wie weißt du dann, dass du Gottes Wege gehst? Reicht denn das alles wirklich? Meine Frau. Und im Austausch mussten wir feststellen, ja, wie kannst du das wissen? Wie gehen wir mit dem Problem um, dass selbst wenn wir klug überlegt haben, Berater hinzugezogen haben, die Motive geprüft haben und, dass wir richtig entschieden haben. Ja, die einen würden vielleicht sagen, wenn Segen daraus kommt, wenn gute Frucht entsteht. Du, es gibt Leute, die entscheiden so einen Blödsinn zusammen und sind die Gesegnetsten auf diesem Planeten. Da staunst du nur. Dass alles gut läuft im Leben, ist ebenso wenig ein Zeichen dafür, dass du alles richtig entschieden hast, wie umgekehrt, was schlecht läuft, immer ein Zeichen dafür sein muss, dass du falsch oder irgendetwas falsch entschieden hast. Und wenn du das zu Ende denkst, ist das ja auch verständlich. Stell dir vor, 20.000 Entscheide pro Tag. Welcher ist jetzt genau dafür verantwortlich, dass du heute das Knie angeschlagen hast, als du beim Auto einsteigen wolltest und jetzt eine Beule hast und es wehtut? Ich glaube, wir dürfen keine Panik entwickeln. Wir brauchen eine Grundgelassenheit, wenn es darum geht, keine Angst zu haben, auch falsche Entscheide zu fällen in diesem Lebensprozess. Meine Frau, jetzt sage ich was ganz Gefährliches. Für alle, die noch nicht verheiratet sind, wenn ich das jetzt sage, jetzt schaue ich da ein wenig noch darüber. Meine Frau, seid ganz vorsichtig mit dem, was ich jetzt sage. Ich hoffe, ihr hört nur das Wesentliche daran. Zieht keine falschen Schlüsse daraus. Meine Frau ist so eine vernünftige Denkerin. Die macht so eine gute Auslegungsordnung. Die überlegt sich so viel strategisch, genau. Super. Ich bin mehr der Bauchtyp. Aber meine Frau hat mich geheiratet aufgrund eines prophetischen Traumes. Natürlich hat sie mich ein bisschen gern gehabt. Aber wir hatten beide ursprünglich gesagt, wir heiraten einander nie, das geht niemals gut. Meine Frau hat mich geheiratet aufgrund eines prophetischen Traumes. Hör mal, welcher vernünftig denkende Christ tut so etwas? Und jetzt, wir hatten so oft Gelegenheit zu sagen, wenn wir Schwierigkeiten miteinander hatten, weil wir sind so. Also wirklich, wenn wir beide einen Ehetest machen würden vom Weißen Kreuz, würde jeder unten da 100 Punkte, da 0 Punkte feststellen und sagen, das geht einfach nicht zusammen. Macht das nicht. Entscheidet nicht mit dem Bauch, entscheidet nicht prophetisch, entscheidet mit dem Kopf. Hört auf damit. Und jedes Mal, wenn wir miteinander Probleme hatten, das haben wir viel, hätten wir uns fragen können, wäre es besser gewesen, nicht zu heiraten? Hättest du mal diesen prophetischen Traum nicht gehabt oder hättest du mal mehr mit dem Kopf entschieden? Du kannst niemals sicher sein, dass in allem drin du richtig entscheidest. Und selbst wenn du so verrückte Wege gehst, wie aufgrund eines prophetischen Traumes zu entscheiden und es wird schwierig, kann es trotzdem sein, dass der Entscheid richtig war. Wir sind jetzt 32 Jahre verheiratet. Wir leben beide noch. Wir haben einander gern. Wir haben viel durchgemacht. Und das wissen wir hundertprozentig. Würden wir nur darauf vertrauen, dass alles rund läuft, um sicher zu sein, die richtigen Entscheide getroffen zu haben, wir wären verloren. Du nicht auch? Was, wenn wir mal falsch entscheiden? Was denkt dann Gott? Da gibt es die dramatischen alttestamentlichen Geschichten, die einem richtig Angst einjagen, oder? Furchteinflößend. Was, wenn ich einen Fehler mache? Werde ich dann verworfen wie Saul? Gott hat die Antwort schon gegeben. Ich will dich leiten. Ich will dir den Weg zeigen. Ich will dich beraten. Mein Auge ruht auf dir. Und Gott kennt uns. Er weiß, dass wir nicht alles perfekt entscheiden können, solange wir noch als Menschen unterwegs sind. Und Gott ist darum da, um uns darin in diesen Prozessen zu begleiten. Und weil wir so wertvoll für Gott sind, dass er seinen Sohn geopfert hat am Kreuz auf Golgatha, heißt das für uns, er ist ständig dabei, uns in diesem Prozess Fehler einzugestehen, zu unterstützen, auf den rechten Weg zu führen oder sogar auch falsche Entscheide auszubügeln zu helfen. Wenn wir das erkennen und um Gnade flehen und um Hilfe flehen. Gott hat es sich zur Aufgabe gemacht, uns in diesem Lebensprozess der Reifung auch beim Entscheiden zu begleiten und nie zu verlassen, nie, um beizustehen. Das ist Gottes Grundhaltung. Und darauf stelle ich mich, damit ich nicht in Panik gerate, wenn ich falsche Entscheide treffen könnte. Das ist ja ständig möglich. Gott will uns nicht vernichten, Gott will uns nicht verlassen. Jesus ist das ewige Bundeszeichen dafür, das Kreuz Jesu, dass er uns niemals aufgeben wird, auch Schaden wieder gut zu machen hilft und aus Fehlern zu lernen, unser Denken zu erneuern, unser Herz neu auszurichten helfen, auch wenn wir falsche Entscheide getroffen haben. Dem sagt man Gnade. Es ist gewaltig, was wir für ein Vorrecht haben. Wir können durchs Leben gehen mit dem Hören auf Gott, mit dem Empfangen seines Redens, mit dem Wissen, er geht mit mir, mit dem Wissen, wenn ich in einer Sackgasse lande, hilft er mir, mein Navi wieder auszurichten. Mit dem Wissen, mein Ende ist in seinen Händen. Ich bin nicht verloren, auch aufgrund dieses schwerwiegenden, falschen Entscheides. Und ich bin nicht verloren, wenn ich am Ende das Gefühl habe, ich muss selbst entscheiden und ich weiß nicht wie. Gott ist immer bei mir. Was für eine Gnade. Und manchmal tragen wir die Konsequenzen für falsche Entscheide an uns. Das ist so. Und wir meinen, die falschen Konsequenzen, die uns schmerzen oder wo wir sehen, es war falsch und das trifft unser Leben irgendwie, dann meinen wir, Gott sei böse oder strafe uns oder habe uns verlassen. Dabei sind es einfach Konsequenzen von unserem Handeln, die man auch als Kind Gottes tragen muss und die nicht einfach weggehen mit einem Gebet. Und wir haben dann das Gefühl, Gott hat uns verflucht. Oh mein Gott, wo bin ich falsch abgebogen? Lasst uns in diesem Lebensprozess auf die Gnade und auf die Fürsorge von Gott wirklich bauen, damit wir eine gewisse Grundgelassenheit für unsere Wege und Entscheide entwickeln. Gott tut seinen Teil dazu. Ich will dir Verständnis geben und dir den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten. Mein Auge ruht auf dir. Amen.